Insgesamt waren mehr als 900 Ehejahre dort vertreten auf dieser Freizeit. Nicht hier, sondern in den Staaten. Es war eine Freizeit von einer Gruppe, wo die meisten in meinem Alter waren. Und man hat die Ehejahre zusammengezählt und mehr als 900 Jahre der Eheerfahrung dort vertreten. Und unter anderem sagte ich, ich denke, dass auch bei manchen immer wieder noch eine Erneuerung erlebbar ist. Man bleibt irgendwo auf der Strecke hängen oder liegen oder stehen, anstatt vorwärts zu kommen, sodass die Beziehung noch am Wachsen ist. Und ich denke, heute Morgen in diesen letzten Minuten eine Anregung oder einige Anregungen zu geben in Bezug auf den jetzigen Stand, wo wir sind und was es bedeuten könnte, von hier vorwärts in eine erneuernde oder täglich erneuernde Zukunft, die der Herr uns schenkt. Das habe ich getan bei diesem Paar. Wir haben ein Wochenende Freizeit gehabt und ich redete und dann haben sie 2 oder 3 Stunden gehabt und eine Stunde sollten sie sich hinsetzen mit einem leeren Blatt und einige Dinge aufschreiben und dann dem Partner mitteilen. Sie sollten das einzeln tun und dann dem Partner mitteilen. Und ich möchte das als Aufgabe weitergeben an solche, die unter uns verheiratet sind. Man kann das auch in der Gemeinde tun. Es muss nicht eine Freizeit sein. Man kann es bei jedem Anlass tun und alle, die die Aufnahmen hören, wo auch immer diese Personen sind, können das auch dort praktizieren. Deswegen diese Aufgabe. Ich würde sagen, schlagen wir, um diese Aufgabe mal zu sehen von der Schrift her, schlagen wir 1. Thessalonicher auf, Kapitel 5. Ich denke, ihr ahnt, wo es lang geht. 1. Thessalonicher, Kapitel 5 und dort Vers 18, Vers 16, freut euch alle Zeit, Vers 17, betet ohne Unterlass, Vers 18, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid in allem dankbar. Was auffallend ist in vielen Ehen und Familien, wo der Boden ganz schief steht, das Haus steht ganz krumm, ist, dass man aufgehört hat, auf das zu danken, was positiv ist, auf das zu schauen, was positiv ist. Wer mich kennt, weiß, dass ich oft diese Illustration gebe von meinem Vater. Er führte dieses Lebensmittelgeschäft und hatte große Papierrollen bestellt. Die wogen ja sehr, sehr viel, waren groß und weißes Papier, um das Fleisch einzupacken. In seinem Metzgerladen dort, in der Metzgerabteilung von seinem Lebensmittelgeschäft. Und so war es bestimmt 80 Zentimeter breit oder 90, also breites Papier. Und er hat eine ganz große Menge da abgerissen. Filzstift gefunden und irgendwo an diesem hellweißen Papier einen schwarzen Punkt angemalt. Und in der Sonntagsschulklasse hat er das hochhalten lassen. Also dieses große weiße Papier. Und fragte uns, was wir sehen. Einer von uns Jungen in der hintersten Reihe sagte, ich sehe einen schwarzen Punkt. Vater sagte, sieht niemand das weiße Blatt. Wir tendieren uns zu fixieren auf den schwarzen Punkt, auf das noch nicht Vollständige, auf das Negative. Ich ließ mir sagen, in jüngeren Jahren, wo ich noch Haare hatte, die braun waren, ich ließ mir sagen, Deutsche seien Pessimisten. 20 Jahre Erfahrung hier in Deutschland haben mich mächtig überzeugt, dass es Tendenz ist, das Glas als halb leer statt halb voll anzuschauen und Dinge eher pessimistisch als optimistisch zu sehen. Und diese Schwarzseherei überschattet und deckt zu so vieles, was positiv ist. Ich denke, in dieser Zeit, in der wir leben, und wenn du die Bibel hier offen hast, bitte 2. Timotheus 3 aufschlagen. Ich lese eine Liste von schlimmen Dingen der Endzeit. Und wenn wir recht haben, könnte es gut möglich sein, wir leben in diesen endzeitlichen Tagen. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Da werden die Menschen sich selbst lieben. Die alte Schlachterübersetzung, sie werden selbstsüchtig sein. Also sehr starke Übersetzung. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solche wende dich ab. Eine Liste von Beschreibungen von Eigenschaften von heutiger Zeit in vielerlei Weise. Eine Sache hier drin ist undankbar. Hast du das gesehen? Ende Vers 2. Undankbar, den Eltern ungehorsam, undankbar. Und wenn es je eine Generation gegeben hat, gekennzeichnet durch Undankbarkeit, dann die unsrige. Undankbarkeit verseucht gute Ehen, gute Familien. Deswegen meine Aufgabe. Also ich habe 3 Teile von dieser Aufgabe und ich denke, es ist eine gute Übung, gute Praxis. Die erste Aufgabe ist die Dinge, vielmehr die Eigenschaften, die dir an mir damals gefielen, als ich dich sah und lieben lernte. Die Dinge in deinem Leben, die Eigenschaften in deinem Leben, die mir so gefallen haben, die haben meine Aufmerksamkeit auf dich gewendet und ich wollte dich kennenlernen und lieben lernen. Die Eigenschaften von damals, die anziehenden Eigenschaften. Eine Liste machen. Der zweite Teil von dieser Liste, also zweite Liste. Die guten Eigenschaften, die ich seit unserer Eheschließung an dir entdeckt habe. Also die guten Eigenschaften, die ich neu entdeckte nach der Schließung der Ehe. Eine zweite Liste. Und dann eine dritte Liste. Die schönsten Ereignisse, die wir miteinander teilten. Die schönsten Ereignisse, die wir miteinander erlebt haben. Eine Liste, eine dritte Liste. Jeder in der Ehe mache das für sich allein. Also das heißt getrennt, die Listen schreiben. Die positivsten Eigenschaften seit der Eheschließung, die positiven Eigenschaften vor der Eheschließung und dann die schönsten Ereignisse. Und wenn du eine vierte Liste machen wolltest, gerne all die schönsten Dinge, die dir einfallen vom ganzen Eheleben. Nicht nur die schönsten Ereignisse, sondern die schönsten Dinge vom Eheleben. Einfach die positiven Dinge. Und dann diese Aufgabe zur Vollendung bringen in einer feierlichen Stunde. Kerze und schönes Essen, CD, nicht schlürfen und nicht rübsen, sondern zuhören. Okay. Schöne Stunde. Ladies first, zuerst erzählt sie die erste Liste. Und er erwidert mit seiner ersten Liste. Und man spricht im Austeilen über diese Liste, über die Dinge, die schon lange her liegen, die einen das Auge geöffnet haben, die andere Person zu sehen und lieben zu lernen. Ich bin kein wettender Mensch, aber ich gehe davon aus, hier und da kämen Tränen der Dankbarkeit. Auf jeden Fall Freude, wenn man zurückdenkt. Und übrigens, diese guten Eigenschaften von damals sind wahrscheinlich noch da und in vermehrter Form. In wahrscheinlich fast jeder Ehesituation. dankbar sein dafür und auch diese Dankbarkeit dem Partner mitteilen. Das damals hat mir an dir so gut gefallen. Positiv. Nun, die zweite Liste auch dann aufsagen. Und wenn die erste Liste und das Austauschen, das damit verbunden ist, so viel Zeit in Anspruch nimmt, gar nicht in Eile die zweite durchnehmen, sondern einen anderen feierlichen Abend für die zweite Liste haben. Die zweite positive Liste. Und eventuell fallen dir noch andere Dinge ein, die guten Eigenschaften seit der Eheschließung, und auch dann diese Liste dem anderen sagen. Erklärt, dass diese Eigenschaft, und das sah ich dort und dort in der Situation und auch in jener Situation und in der Situation, die Eigenschaft kommt immer wieder zum Tragen. Das gefällt mir so sehr an dir. Das dem anderen bekunden. Und dann die schönsten Ereignisse. Mann, davon gibt's eine Menge, nicht wahr? Manche schöne Ereignisse waren nicht leicht, manche waren schmerzvoll. Die Ankunft unseres jüngsten Kindes und das jetzt fast starb zweimal und zu sehen, wie meine Frau so aufopfernd ihn stillen wollte und was das bedeutete für mich, ihre Treue dabei, ihre Opferbereitschaft, diese Dinge. Das war nicht ein Geschehen an einem Tag, sondern das gesamte Ereignis war die Ankunft dieses Kindes. Und das ging dann ein Jahr lang. Also der Krankenhausbesuch mit 4 Monaten und auch all das und tägliche Besuche im Krankenhaus. Das Gesamte ist für mich ein positives Ereignis, ein Wachstumsereignis in unserem Leben, das ich gar nicht missen wollte. Positive Dinge aufzählen und feiern. Einfach Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Es ist wunderbar damals gewesen, als. Und wenn man zurückblickt, man schaut auf diese Eigenschaft. Ich erzähle ganz kurz von einer Eigenschaft von Nancy, die mir so gut gefällt. Ich denke, ich habe es hier nicht erzählt. Wenn ich das hier erzählt habe, dann bitte stopp mich. Ich habe das mit dem Telefon klingeln und Austricksen der Deutschen Post nichts gesagt, ja? Okay. Wir haben signalisiert, Telefoneinheiten kosten Geld, Mittagessen ist fertig, sie ruft an und klingelt, lässt klingeln einmal. Und das bedeutet, zweimal, Mittagessen ist fertig. Wenn ich zurück klingele, einmal, das bedeutet, ich komme gleich. Wenn ich zweimal klingele, es dauert 10 Minuten. Also, wir haben schon unsere Signale gehabt und mussten nichts dafür bezahlen. Nun, oft war sie vormittags unterwegs. Leute kamen zu mir ins Büro, oft unangemeldet und verhofft. Oft Ehepaare kamen. Und sie hat eines Tages zu mir gesagt, weil sie, glaube ich, die Gabe der Gastfreundschaft hat, hat sie zu mir gesagt, und Roger, wer auch kommen mag, wenn sie kommen und du sie einladen möchtest, wenn du sie die Zeit hast und du sie zum Mittagessen einladen möchtest, lade sie einfach ein. Wenn ich einkaufen bin und unterwegs bin, macht das gar nichts aus, bring sie heim zum Mittagessen. Ich habe nicht oft Gebrauch machen müssen davon, denn meistens konnte ich sie anrufen und sie verständigen, dass ich jemanden mitbringe. Aber oft war sie unterwegs und ich konnte sie nicht erreichen. Wir haben keine Handys damals gehabt. Und so war es öfters so. Die Leute sind da, ihr Paar oder so, und ich sag, ich möchte euch einladen zum Mittagessen. Ja, deine Frau weiß nichts davon. Das ist okay. Sie hat es schon abgemacht. Sie hat immer ein paar Scheiben Brot extra und ein bisschen Wasser für die Suppe, um das auszudehnen und was auch immer notwendig ist, um genügend zu haben. Und wir laufen heim und kommen durch die Tür, und ihre Reaktion auf die Gäste war immer so bezeichnet. Sie freute sich. Die Gäste haben gemeint, es geht sie in die Luft. Denn welcher Ehefrau kann man das antun, dass jemand Gäste mit nach Hause bringt und verhofft? Aber meine Frau wollte so beteiligt sein an unserem Dienst, dass sie bereit war, auch uneingeladene Gäste sofort auf der Stelle aufzunehmen. Und das habe ich öfters gemacht. Und immer wieder diese positive, oh, ich freue mich, dass ihr da seid, herzlich willkommen, hier die Mäntel und bitte noch ein paar Teller stellen wir auf und die Stühle sind hier und setzt euch bitte hin. Und die Gäste waren immer verblüfft, immer verdutzt. Wo gibt's denn sowas? Und weißt du, das ist ein Zeichen dafür, dass sie voll leidenschaftlich beteiligt war im Dienst. Ihr solltet das auch wissen. Das habe ich nicht erzählt. 6 Wochen waren wir in der Sprachschule in Radolfzell. Roger, bist du sicher, dass du in Deutschland sein solltest? Ja. Dann muss ich den falschen Mann geheiratet haben. Denn ich werde diese Sprache nicht lernen können. Denn ich glaube, sagte sie, dass wo Gott beruft, er auch die Fähigkeiten gibt, die Berufung zu erfüllen, und ich werde Deutsch nicht lernen können. Also bin ich am falschen Platz und bin ich mit dem Falschen verheiratet. Und sie hat nicht gelacht und ich erst recht nicht. Die Anfangsjahre in Deutschland waren für meine Frau furchtbare Jahre, schwere Jahre der Umstellung innerlich. Es brauchte eigentlich 17 Jahre, bis sie sich innerlich total identifiziert hatte mit Deutschland. Und dann, als der Ruf von Amerika kam, dorthin zu ziehen und dort zu unterrichten, hat sie am Bremshebel so gezogen wie sonst noch was. Sie wollte hier bleiben. Gott hat sie innerlich mit Deutschland identifizieren lassen, aber das brauchte lange, lange Zeit für sie, bis sie dahin kam. Aber über all diese ganzen Jahre hat sie ihren Dienst so wundertreu gemacht, obwohl es schwer war für sie. Das heißt, sie kämpfte damit, in Deutschland zu sein, aber kämpfte nicht damit, im Dienst zu stehen. Sie diente. Tolle Frau. Tolle Frau. Ich möchte eine zweite Liste oder eine zweite Gruppenliste von Eigenschaften nennen. Und das ist, ich habe hier positive Dinge auflisten. Die zweite Gruppe, da möchte ich 1. Korinther Kapitel 12 aufschlagen lassen. 1. Korinther Kapitel 12. Und ich lese ab Vers 12, denn gleich wie der Leib einer ist und auch viele Glieder, hat alle Glieder des einen Leibes, aber obwohl sie viele sind, als ein Leib sind, auch der Christus. Denn wir sind ja durch einen Geist in einem Leib. 2. Korinther 12, Vers 13, durch einen Geist getauft worden, ob wir Juden oder Griechen sind. Denn Vers 14, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht etwa zum Leib? Natürlich gehört er zum Leib. Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib. Wenn der ganze Leib Augen wäre, wäre das ulkig. Wo bliebe das Gehör? Und wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat aber Gott die Glieder eines jeden Einzelnen von ihnen im Leib so eingefügt, wie er es gewollt hat. Und das ist natürlich Gemeinde. Aber Familie ist genauso. Wir sind nicht alle gleich. Preist den Herrn, dass Frauen nicht gleich sind wie Männer. Und genauso preist den Herrn, dass Männer nicht gleich sind wie Frauen. Sonst erübrigt sich eine Gruppe. Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Und wisst ihr, was man tut am Anfang der Ehe? Vielleicht noch heute, nach vielen Jahren oder Jahrzehnten der Ehe, die Tendenz ist zu wünschen, der andere wäre wie ich. Warum bist du so? Warum denkst du anders? Warum reagierst du so? Warum reagierst du nicht wie ich? Immer mit der Ruhe, alles gelassen, nicht mit dieser temperamentvollen Aufregung und. Und so reden wir zueinander. Nun, ich habe jetzt eine wahre Begebenheit, die nicht einmal, sondern zigmal vorkam bei uns in Deutschland. Und jetzt möchte ich zurückgreifen auf das, was Wilfried nach der zweiten Stunde gesagt hat. Hier gilt es nicht zu stupsen, links und rechts. Denn die Geschichte, die ich erzähle, wird von vielen nachvollzogen werden können. Wir werden eingeladen am Sonntagnachmittag. Um 15.30 Uhr ist Kaffeezeit. Die Leute, die uns eingeladen haben, leben 35 Minuten entfernt von unserer Wohnung. Das heißt, um 10 vor 3 sollten wir zum Auto, um wenigstens um 8 vor 3 loszufahren, dass wir die 35 Minuten hinter uns bringen und zeitig ankommen. Das ist natürlich knapp, aber man könnte es machen. 12 vor 3 fällt Nancy ein, ich brauche ein Geschenk für die Gastfreundschaftsgeschenk, also irgendwas. Das ist eigentlich kein Problem, denn meine Frau hat viele Geschenke, hat einen Geschenkschrank und ist voll mit Geschenken. Also dann weiß ich, das braucht nicht viel Zeit. Sie geht und holt sich ein kleines Geschenk. Und dann braucht ein Geschenk verpackt zu sein. Und da braucht sie Packpapier und sie holt sich Packpapier. Und dann muss die Schleife stimmen mit der Farbgebung zum Packpapier. Da muss ich die richtige Schleife suchen. Und da geht sie und holt das nicht. Und jetzt ist es 4:04. Und in Aufregung sage ich, wir müssen fahren. Und sie muss die richtige Schleife haben. Und da denke ich, ganz ehrlich gesagt, oft gedacht, warum ist sie so ungeistlich, dass sie sich mit den Details abgibt? Sie hat es nicht so gesagt, aber ich vermute, öfters hat sie gedacht, warum ist er so ungeistlich, dass er sich niemals um Details kümmert? Die meisten Männer unter uns haben Probleme mit Details. Stimmt's oder habe ich recht? Ja. Und die meisten Frauen sind oft detailliert begabt. Sie können viele Details miteinander verbinden und das alles auf einmal. Multitasking bis geht nicht mehr und wir Männer haben nicht diese Gabe. Ich bekam als Geschenk vom Herrn für ein Jahr eine Sekretärin. Und ein paar Sätze von ihr änderten mein Leben. Sie sagte mir, Roger, ist es dir je aufgefallen, dass es fast gar keine männlichen Sekretärin gibt? Ja, noch nie drüber nachgedacht, musste ich zugeben. Sie war Sekretärin von einem großen Ölkonzern im Hauptbüro in Kalifornien von einem Vizepräsidenten von dieser großen Ölfirma. Und sie sagte, die Männer gehen da hinein und wollen Öl in Saudi oder irgendwo suchen. Und sie haben große Ideen und sie haben diese großen Ideen im Raum und sie laufen aus dem Raum mit diesen großen Ideen und die Dinge werden auf die Schreibtische der Sekretärinnen geworfen mit der Bitte, verwirkliche das. Und die ganzen Telefonanrufe und Verbindungen und was weiß ich von diesen Ideen, die Details, um das ins Leben zu bringen, machen die Frauen. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Und ich sagte, die Detailbegabung meiner Frau ist eine Gabe von Gott und nicht irgendwas Sündiges. Wir heirateten 65 und das war 83. Das ist nicht sehr gut. So lange im Nebeln, im Dunkeln ertappt zu haben, meine Güte, habe ich gedacht. Die ganze Zeit habe ich gejammert, dass sie nicht ist wie ich. Und das ist nicht eine Einbahnstraße von männlich zu weiblich, sondern es habe ich zigmal gehört, weiblich zu männlich. Warum denkt er nicht daran? Warum denkt er nicht daran? Warum denkt er nicht daran? Zu Hause haben wir eine Sache erfunden bei uns, damit ich nicht ständig meine, sie nörgelt. Wir haben ein kleines Schächtelchen. Bei uns zu Hause ist mein Büro im Keller. Unser Keller ist ausgebaut und hat auch Teppich und so weiter. Und da habe ich mein Bürozimmer im Keller. Und wenn Dinge kommen für mich oder wenn sie mich erinnern will an etwas, braucht sie mich nicht anzurufen oder es mir nicht zu sagen oder es mich fünfmal zu sagen. Ich bitte sie, ein Stück Papier zu nehmen und es aufzuschreiben. Dann habe ich es fest in der Hand. Es ist ein Dokument, es ist ein Schriftstück und jedes Mal, wenn ich es anschaue, es erinnert mich. Und wir teilen uns diese Schriftstücke. Ich gebe ihr meine Nachrichten, sie gibt mir ihre Nachrichten. Wir denken an vieles natürlich zu sprechen, aber wir müssen keine Zeit verschwenden, einander zu suchen, um die ganzen Mitteilungen zu machen, weil wir sie so mitteilen. Ich komme rein, sie ist im Laufe des Tages, fielen manche Dinge ein, Zettel rein. Hallo Roger, wir umarmen uns, wir sprechen über viele Dinge. Und all diese Dinge braucht sie nicht im Kopf zu behalten, die hat sie schon mitgeteilt, alles schriftlich. Und ich komme hoch, nachdem ich die Dinge lese, und du hast gesagt, hier und hier und hier, das und das und das habe ich schon gemacht und so weiter und erklärt. Abgehakt, erledigt. Wir kommunizieren oft so miteinander und ich bin so froh, dass wir diese Methode für uns, es gilt für uns, entwickelt haben. Was ich als zweite Aufgabe geben möchte, nach den positiven Dingen, den positiven Dingen aufzählen, möchte ich euch bitten, Folgendes zu tun. Die Unterschiede des anderen, die zu feiern sind, zu listen. Also die Unterschiede. Also dass der Mann aufschreibt, wie sie unterschiedlich ist. Und ich denke, für die Unterschiede dankbar sein. Davon gibt es eine Menge. Für die Unterschiede dankbar sein. Dass du so bist, wie du bist. Und das gefällt mir. Und ich mache diese Liste. Und dann auch diese Dinge dem anderen bei einer Sitzung mitteilen. Darüber sprechen. Ich würde fast vermuten, dass manche sagen würden, ha, das habe ich nie gewusst, dass es dir gefällt. Schön, das ist mir neu. Oft denken wir diese Dinge, aber wir teilen sie nicht mit. Hiermit haben wir eine Möglichkeit, die Dankbarkeit mitzuteilen. Und eine dritte Liste und eine dritte Aufgabe. In jeder Ehe gibt es Negatives. Ich habe gestern gesagt in der Kommunikationsstunde, dass in vielen Ehen nicht mehr über dies, das und jenes und viele andere Dinge gesprochen wird. Und es ist eine Salz-und-Pfeffer-Kommunikation, also Belangloses. Und ich denke, wenn in eurer Ehe negative Dinge daliegen, vorhanden sind, die verarbeitet werden müssen, diese Listen, und ich würde sie priorisieren. Also ich würde sie, das Wichtigste, das Schwerste, was mir nicht verarbeitet wurde, und dann das Zweite und das Dritte, ich würde sie in der Reihenfolge listen. Der Grund, warum ich das als Drittes als Aufgabe gebe, ist niemals da beginnen. Zunächst einmal beginnen mit den Dingen, für die man dankbar ist. Wenn du mit der negativen Liste beginnst, beginnst du mit dem schwarzen Punkt. Und die Sicht ist falsch. Der Ausgangspunkt ist falsch. Und es ist leicht, wieder da hineinzufallen in Schwarzseherei und böse Verdächtigungen. Also dieses negative Denken prägt uns so. Geschwister, ich habe vorhin erwähnt von diesem Pessimismus der Deutschen, aber ganz ehrlich gesagt und nicht geprägt durch Deutschland, auch ich tendiere pessimistisch manchmal zu sehen, nicht immer, aber pessimistisch, manchmal pessimistisch zu sehen. Und es ist nicht eure Schuld, es ist nicht die Schuld der Deutschen, dass ich so bin. Sondern es ist ja meine eigene Entscheidung, manche Dinge von der negativen Warte anzuschauen. Einmal an unserer Schule, wir waren an einer Krise, ich leitete eben den geistlichen Element an der Schule zu der Zeit und ich habe gesagt, ähnliche Aufgabe gegeben, jeder schreibt 10 Dinge auf, die positiv sind an dieser Schule. Und man darf nur 2 negative Dinge aufschreiben. Einer hat gemurrt. Er sagte, warum nur 2? Es sind so viele falsch. Ich sagte ganz bewusst nur 2. Und ich habe dann die Listen der positiven Dinge getippt und vervielfältigt. All die Dinge, die anderen gefallen haben. Und als es ausgeteilt wurde, hörte ich, oh, das habe ich nicht gewusst. Oh, ich habe nicht gewusst, dass jemand so denkt. Oh, das gefällt mir. Wenn wir in negatives Denken hineinfallen, wir teilen die positiven Dinge nicht mit. Wir grübeln und schauen nur das Schwarze an. Und was wir brauchen, ist ständig, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, ständig die Dankbarkeit an den Tag zu legen für das Positive. Und wenn wir von da aus in die Straße laufen, um ein paar der negativen Dinge aufzugreifen, dann haben wir schon geraume und wunderbare Stunden gehabt hinter uns, wo wir das Positive aufgezählt haben, das, was uns verbunden hat damals und was uns noch verbindet, das ist noch da. Nun, jetzt sind wir in der Lage, ein paar der negativen Dinge zu verarbeiten, nachdem wir die Lage so gestellt haben vom Positiven. Geschwister, alle von uns brauchen zu wachsen. Und wenn du wissen würdest, was mir in diesen wenigen Stunden hier zugetragen wurde an Not in dieser Gruppe, und da bin ich überhaupt total 1000%ig davon überzeugt, ich bekam nur ein paar Krümel von dem Berg mit in den wenigen Stunden, die wir hatten. Manche von euch hätten Geschichten erzählen können von Not, die herzzerreißend ist. Von schwerem Leiden im Herzen, von Enttäuschung, von Verbitterung, von diesem und jenem. Und ich habe von nur eine Handvoll von euch gehört, von Nöten. Es liegt auf der Hand, in jeder Gemeinde ist es so. Und hier möchte ich in der Verkündigung etwas sagen in Bezug auf Ehe und Familie und Gemeinde. Meine Verkündigung wurde, und ich bin geprägt, total geprägt in meiner Verkündigung von der Seelsorge. Meine Verkündigung wurde informiert von der Seelsorge. Ich stehe auf und setze voraus, hier sind Misshandelte, Missbrauchte, Betrogene. Hier sind Leute, die Pornsucht wahrscheinlich betreiben. Hier sind Leute, die von der Gemeinde gestohlen haben. Hier sind Leute, die dies und das und jenes getan habe. Nicht, dass ich euch nicht als Gottes Kinder heiße. Ich weiß nur von Erfahrung, wie viel vorhanden ist in einer Gruppe von 200 Personen. Ganz im Gegenteil, ich freue mich über das gute Werk Gottes in euch. Nur weiß ich, viele Dinge liegen unter der Oberfläche. Sichtbar für niemanden als nur Gott. Und man tut so, als ob. In vielen Gesprächen diese Tage in Deutschland habe ich gehört, ja, wir nach außen hin taten wir, als ob. Aber innen drin war alles voll Krebs. Innen drin war alles krank. Hinter geschlossener Tür in der Familie war eigentlich unheillos. Nun, in der Verkündigung in unseren Gemeinden dürfen wir niemals im Leben an diesen Nöten vorbeireden, sondern in die Not hineinsprechen. Die Jüngerschaft in der Verkündigung, die Jüngerschaft im 1:1 muss diese Not aufgreifen. Gibt es finanzielle Not? Schulungen darüber, wie man Finanzen macht in der Familie. Gibt es sexuelle Not? Schulungen darüber, wie man das macht. Gibt es Erziehungsnot, dann fortlaufende, andauernde Schulungen, wie man Erziehung macht. Wir haben in diesen wenigen Stunden, wie ihr merkt, ein klein wenig an der Oberfläche gekratzt von dem gesamten Thema. Das Thema ist gewaltig groß. Viele, viele Bücher sind geschrieben worden darüber. Und wer denkt, aber wir machen einfach so weiter, ohne uns weiter zu informieren, ohne weiter zu studieren, ohne weiter ins Wort Gottes zu forschen, im Wort Gottes zu forschen, um es besser zu machen, ist unweise. Wir brauchen mehr Information und wir brauchen die Fülle des Geistes, das Gewusste, was wir ohnehin schon haben, in die Tat umzusetzen. Aber in der Verkündigung bitte niemals am Leben vorbeireden, sondern das Wort Gottes ins Leben hineinsprechen. Und wir leben in der Gemeindefamilie sowie in Ehen und Familien, wo große, große, große Not ist. Ich denke, ein Teil des Grundes, warum ich immer wieder gebeten werde, in Ausländer Gemeinden über Ehe und Familie zu sprechen, ist, dass ich durch die Zeit in Stuttgart, durch die vielen Jahre der Erfahrung auch ein Bild gesammelt habe, von dem es in Familien zugeht und das auch praktisch ansprechen kann. Aber ich bitte, ich bin nicht der Einzige auf der Welt, bitte schult euch und holt solche Männer und Frauen Gottes, die hier helfen können, auch an der Not in deutschen Ehen und Familien. Denn ich weiß von einer Gemeindesituation im Moment, wo die Familie dringend Hilfe von der Gemeinde braucht, aber die Gemeinde ist total erkrankt und die Familie ist wie eine Glasscheibe auf dem Boden fallen lassen, haben sie fallen lassen und die Familie leidet drunter, hat sich in der vergangenen Woche von der Gemeinde abgemeldet. Die Familie hat Krankheitsnot in der Beziehung und die Gemeinde ist total erkrankt und nicht fähig, der Familie zu helfen. Stattdessen beschießen sie die Familie mit Kritik noch und nöcher. Und ich denke, oh Herr, wenn deine Gemeinde sich wie eine lebendige, gesunde Gemeinde verhalten würde, die braucht, das Ehepaar braucht Unterstützung, Gebet, Tränen, Umarmung und Begleitung und nicht abgestoßen zu werden. Und so diese beiden Bereiche, die Familie, eine Gemeinde im kleineren Format, der Mann ist der Pastor, die Frau und die Eltern leiten die Kinder und schulen sie. Und die Gemeinde im größeren Format mit Ältesten, sie dürfen voneinander lernen. Und die eine hilft der anderen, wenn sie gesund sind. O Herr, hilf, dass wir gesunde Ehen und gesunde Gemeinden erleben. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Vater im Himmel, erbarme du dich über uns. Oh, wir brauchen dich. Unsere Ehen brauchen Hilfe. Unsere Familien, ich habe so viele Nöte gehört. Und es ist mir klar, in vielen Fällen, meine lieben Geschwister haben niemand vor Ort, mit dem sie sprechen können, wo sie nicht in Frage gestellt werden, wo sie nicht abgestoßen werden, wo nicht richtende Stimmen kämen. Was, du erlebst sowas? Und dabei haben die Richtenden wahrscheinlich auch so viel unter der Decke, die sie verstecken, dass sie sich schämen sollten, wenn sie solche Worte benutzen. Herr, erbarme du dich über deine Gemeinde hier in diesem kostbaren Land. Deutschland ist dir so kostbar, Herr. Dieses herrliche Volk mit so viel geistlichem Potenzial und so viel Not. Schenke eine Erweckung der Christusähnlichen Liebe in deutschen Ehen und Familien. Und Herr, wir haben das Thema der Ledigen überhaupt nicht angeschnitten. So viele Unverheiratete, die zusammenleben, so viel Not unterledigen. Auch daher erbarme du dich. Und wir bitten dich, Herr, wenn die Posaune erschallt und du deine Gemeinde heimholst, dass wir dabei sind, unser Bestes zu tun, dir zum Gefallen zu leben, indem wir dich, Herr Jesus Christus, der Welt präsentieren. Herr, hilf den Ehemännern unter uns, dass sie gute Repräsentanten sind von Jesus. Hilf den Ehefrauen, dass sie gute Repräsentanten sind von der Gemeinde. Und hilf, dass alle Menschen dich und dein Wesen an uns sehen. Dir zur Ehre. Amen.